Guten Morgen, liebe Treffpunkt Lebengemeinde. Wie schön. Wie schön, heute hier zu sein bei euch. Das ist der Ort. Es wird schwierig, glaube ich. Mein Vater, wer ihn kennt, der sagt immer, er hat eine Mikrofonstörung. Also ich schieße auf die Technik, okay? Das ist der Ort, wo ich Jesus mein Herz gegeben habe. Als ich im Kindergottesdienst gefragt wurde vor über 30 Jahren. Das ist der Ort, an dem ich Freundschaften geschlossen habe fürs Leben. Das ist der Ort, wo ich mich ausprobieren durfte in meinen Gaben, wo ich herausgefordert wurde, Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte, weil sie unangenehm waren. Das ist der Ort, wo Menschen an mich geglaubt haben, wo sie mich konfrontiert haben mit Wahrheit, weil sie mein Bestes wollten, weil sie mich zu sehr lieb hatten, als dass sie mir nicht auf die Füße treten. Das ist der Ort, wo ich gelernt habe, seinen Zehnten zu geben. Das ist der Ort, wo ich gelernt habe, dass Kirche nicht nur Singen ist und nicht nur Bibellernen ist, sondern auch der Ort, wo gemeinsam gerungen wird. Ich erinnere mich an die Zeit, wo Nico Krebs hatte. Und manche sind auch hier, die sich erinnern an diese Zeit, wie wir gerungen haben, wie wir gebetet haben, wie wir gefastet haben, wie wir gehofft haben, wie wir getrauert haben, wie wir Wunder erlebt haben und Errettung. Ich erinnere mich auch, dass es Scheidungen gab und dass darüber gesprochen wurde, nicht gelästert, aber auch nicht verschwiegen. Ich erinnere mich an dieses Gebäude, wie wir hier eingezogen sind, wie wir Mauern eingerissen haben, wie es anstrengend war, wie es Spaß gemacht hat. Und wir waren so jung, wir durften noch die Sachen machen, die Spaß gemacht haben. Und danke an all die, die die schweren Sachen gemacht haben. Ich bin so, so dankbar für diese Gemeinde. Danke an Martin und Liesel, als stellvertretend die, die hier nicht den Ton angegeben haben, sondern die vorausgegangen sind. Und ich habe lange gedacht, vorauszugehen, das bedeutet, der Wichtigste zu sein. Aber vorauszugehen bedeutet, den Scheiß abzukriegen. Die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Es nicht jemandem anderen überlassen zu können, wenn es hart auf hart kommt. Und ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, auch für den jugendlichen Hochmut, den ich gehabt hatte, und unterschätzt habe, was ich an dieser Gemeinde habe. Vielen Dank für das, was ihr in mein Leben gesät habt. Damals und auch bis heute. Ich bin euch furchtbar dankbar. Vielleicht möchtet ihr einfach eure Dankbarkeit mit mir ausdrücken und einmal einfach klatschen. Ich wohne mittlerweile in Bochum, nicht allzu weit weg, dank der A40. Ich bringe Grüße mit von der Kirche im Pott, von Pastor Renke und Sarah. Wir sind auch verbunden. Marc ist bei uns im Vorstand. Liebe Grüße an Marc, große Liebe, mein Jugendpastor für immer im Herzen. Durch diesen Jugendpastor habe ich meinen Mann kennengelernt, denn Marc und Renke waren oder sind Freunde und haben Jugendfreizeiten zusammen organisiert. Ich kann es nur empfehlen, Jugendfreizeiten auch mit anderen Gemeinden, das regt den Hochzeitsmarkt an. So durfte ich damals meinen Mann kennenlernen und ihr dürft gerne einmal das Bild zeigen von meiner Familie, damit ihr auch wisst, von wem ich rede, wenn ich heute von meiner Familie spreche. Genau, das ist der Dennis, der arbeitet als Pastor in der Kirche im Pott und meine Kinder Hanni und Jano, die sehr froh sind, heute bei euch bei Kids zu sein. Sie haben sich schon gefreut. Genau. Hey, das ist meine Familie und mit denen darf ich das Leben bestreiten, genießen. Manchmal raufe ich mir die Haare. Das erste weiße Haar wurde schon gesichtet. Ist alles mit dabei. Hey, wir reden heute über Frieden im Chaos. Und Chaos kann vielleicht für jeden erstmal was anderes hervorrufen, woran du denkst. Und wenn du magst, erzähl doch kurz der Person neben dir, was ist das Erste, an das du denkst, wenn das Wort Chaos im Raum steht. Ihr müsst nicht zu privat werden. Okay, das reicht. Mehr Redezeit habt ihr nicht. Sonst muss ich nämlich bis in den zweiten Gottesdienst reden. Das geht nicht. Yes, Chaos kann so unterschiedlich aussehen. Ganz ehrlich, das Erste, an was ich denke bei Chaos, ist mein Papierkram. Steuererklärung, irgendwelche Sachen abheften. Ist noch jemand, der das nicht so gerne mag? Ein paar. Wir machen nachher so eine Selbsthilfegruppe und vielleicht ist irgendein Steuerberater hier und hilft uns. Das ist das Erste, aber es ist nicht ganz so schlimm, auch wenn es sich manchmal so schlimm anfühlt. Eine erste Krise in meinem Glauben, die ist passiert, da war ich noch hier und ich war noch ein Teenager. Und ich hatte mit 4 Jahren oder 5 Jahren habe ich Jesus in mein Herz eingeladen und mein Glaube fing an zu wachsen, aufzubauen. Doch irgendwann fragte ich mich, Moment, was ist das eigentlich, was wir da glauben und was wir da singen? Und irgendwie macht das doch gar keinen Sinn mit diesem Kreuz und Jesus. Und ganz langsam fing ich an, bei den Lobpreisliedern nicht mehr mitzusingen, wenn es um das Kreuz ging und um Jesus, weil es in meinem Herzen keinen Sinn mehr machte. Und ich weiß nicht mehr, was das löste, diese Frage und dieses Problem. Ich weiß, dass ich mit Marc damals darüber gesprochen habe und dass er mir Raum gegeben hat für meine Fragen und meine Zweifel, dass es ihm keine Angst gemacht hat, dass er nicht irgendwie gestresst wurde oder mit riesigen Argumenten kam. Ich erinnere mich sogar, als ich in Richtung Buddhismus und so ging, dass er fast schon lächelte und sagte, Nina, du weißt doch eigentlich viel zu viel über Gott, um das jetzt so in Frage zu stellen. Und irgendwann begriff ich, dass so wie ich Gott schon kennengelernt hatte und dass ich seine Stimme hörte, dass das mir nur möglich war, weil Jesus durch das Kreuz die Verbindung gelegt hatte, dass ich mit ihm in Beziehung treten konnte. Und ich hatte es vielleicht nicht gesehen, weil ich auf ihm stand, der Verbindung zu Gott. So war meine erste kleine Glaubenskrise keine große, aber sie war wichtig. Und ich glaube, manche sitzen hier, die immer noch den Glauben ihrer Väter oder ihrer Pastoren leben. Aber ihr habt nie die Schubladen geöffnet und euch gefragt, ist das eigentlich mein Glaube? Oder ist das dein Glaube? Und ich glaube, Krisen sind der beste Ort, wo wir diese Dinge rausholen und schauen können. Glaube ich das wirklich? Oder rede ich das nur nach? Glaube ich das wirklich oder hat mir das nur mal jemand gesagt und es klang plausibel und der Kaffee in der Gemeinde ist lecker? Niemandem wünschen wir Krisen. Niemandem wünschen wir Krankheit und Verlust. Aber ist diese Bibel voll von Menschen, die ein leichtes, lockeres, schönes, gesegnetes, fröhliches, unbeschadetes Leben hatten? Sind das die Geschichten, von denen wir reden, die wir unseren Kindern weitererzählen? Frieden im Schlaraffenland. Frieden im Paradies. Damals, als es so gut war, habe ich so viel gelernt über Gott. Die nächste Krise, die mein Leben erschüttert hat, ist durch die Kirche passiert. Wir wurden, nachdem wir an der Bibelschule waren, an einer anderen Kirche angestellt und wurden sehr überraschend gekündigt. Und es zog uns ein Stück weit den Boden unter den Füßen weg. Ganz ehrlich, in dieser Phase bin ich richtig lebensmüde geworden. Ich hatte das Gefühl, wir haben uns so abgerackert, weil wir dachten, dass wir Pastoren werden sollen. Dass es das Wichtigste ist, alles in die Kirche zu geben und unsere Zeit und unsere Finanzen und vielleicht auch ein bisschen Verstand hatten wir in diese Kirche gegeben. Und als wir gekündigt worden sind, verloren wir dadurch nicht nur den Job, sondern auch unser kirchliches und soziales Umfeld. Und ich war müde. Ich war so müde. Ich war erst Anfang 20, aber ich hatte das Gefühl, ich war alt. Ich hatte schon so viel investiert und ich wollte nicht wieder so hart anfangen, weil ich dachte, ich muss hierhin. Diese Person sein, dieser Pastor oder Prediger oder was auch immer. Aber ich konnte es nicht, weil wir waren wie Ausgestoßene. Was ich nicht begriff damals war, dass es nicht meine Investition ist, meine Arbeit, die mich an den Ort bringt, wo ich sein soll, sondern es ist Gottes Gnade allein, auf die ich mich immer stellen kann, auch wenn ich nichts in der Hand habe. Wenn ich meine Rolle verliere, wenn ich mein Geld verliere, wenn ich meine Gesundheit verliere. Nichts davon wird mich an den Ort meiner Berufung bringen. Doch das hatte ich in dem Moment nicht verstanden. Es hat lange gedauert, bis die Freude zurückkam. Aber sie kam zurück. Halleluja. Da kam die nächste kleine Krise, wo ich noch vielleicht auch im Heilungsprozess war. Wir wollten schwanger werden. Und es dauerte eine ganze Weile, bis wir schwanger wurden. Und die Freude war groß. Natürlich wisst ihr jetzt leider schon, wie es weitergeht. Es ist nicht gut weitergegangen. Wir haben relativ schnell die Babys verloren. Es waren Zwillinge. Liebe Grüße in den Himmel. Und es hat uns wieder den Boden unter den Füßen weggerissen. Was damals war, dass ich verstand, es ist mir nicht versprochen, dass immer alles gut geht. Ich hatte gewusst, dass es passieren kann, aber doch nicht in meinem Leben. Danach fing ich an, Ängste zu entwickeln. Ich saß im Raum und hatte Angst, dass der Raum einstürzen würde. Wir fuhren über eine Brücke und ich stellte mir vor, dass sie einbrechen würde. In mir war irgendwie diese Ursicherheit von alles ist gut, war erschüttert worden. Meine Sicherheit hatte gelegen in dem, was ich wusste, wie ich die Welt verstanden hatte. Und ich musste erst verstehen, dass die Sicherheit in Gott ist und dass sie bleibt, auch wenn die Welt um mich herum wankt. Danach kam eine ruhigere Zeit. Der Herr wusste, dass ich das brauchte. Wir bekamen unsere Tochter und Gott hatte mir schon ein Jahr, bevor sie kam, gesagt, dass wir sie bekommen würden. Die Geschichte ist schön, ich erzähle sie euch an einem anderen Zeitpunkt, weil die Zeit reicht nicht aus. Aber er hat mir Verheißung gegeben und er hat uns gezeigt, er ist mit uns. Wir zogen also nach Bochum, da mein Mann für die Kirche zu arbeiten begann. Und innerhalb von diesen 5 Jahren, die wir in Bochum sind, wir hatten 3 Umzüge nach Bochum und innerhalb von Bochum dann wieder 2. Meine Eltern sind für uns nach Bochum gezogen und wir zogen auf den Hof, wo sie auch wohnten. Und wir hatten ein kleines bisschen Bullabü, 80% Bullabü und 20% Hölle. Denn Kinder machen Geräusche. Okay, irgendwelche Kinder im Raum, ihr dürft gerne einmal richtig laut sein. Keine Kinder im Raum oder sie fühlen sich in der Unterzahl. Die wissen nämlich schon, dass ihr Erwachsenen das nicht so gerne mögt, wenn die laut sind. Auf jeden Fall, meine Kinder machen Geräusche, tatsächlich. Und der Mann unter uns ist unser Vermieter und mag es nicht so gerne, dass meine Kinder Geräusche machen. So begann ein schwieriges Kapitel des Wohnens, in dem mein Zähneknirschen begann, weil irgendwo ist da Stress. Nun, letztes Jahr im April lag die Kündigung in unserem Briefkasten für die Wohnung. Wir waren eine Einliegerwohnung, es ist nicht schwer, einen da rauszukriegen. Es war ein bisschen abzusehen und ein bisschen war ich auch froh. Denn ich wusste, es muss jetzt irgendeine Lösung her, Gott muss sich kümmern, ich kann es nicht lösen, wird schon gut werden. Oder? Könnte man meinen. Wir besichtigten, wir guckten die ganze Zeit online, was es gab, wir hatten viele Besichtigungen. Wir hätten potenziell auch Sachen haben können, aber wir merkten, das ist nicht der Ort, wo wir wohnen wollen. Das ist nicht, wir brauchen Raum. Wir brauchen Raum, um Menschen bei uns haben zu können. Wir wollen nicht wieder über Menschen wohnen. Wir wollen gerne auch rausgehen können. So kam der Termin des Auszugs näher und näher. Und ich war mir sicher, Gott wird ein Wunder schenken. Am Morgen des Auszugs wussten wir haben keine Wohnung. Wir hatten einen Plan B. Mein Mann meinte, mit Gott brauchst du keinen Plan B. Aber ich fühlte mich besser damit, einen Plan B zu haben. Entschuldigung. Also lagerten wir all unser Gedöns. Und leider haben wir viel Gedöns. Wenn du viel Gedöns hast, meine Empfehlung, guck, dass du dein Gedöns los wirst, bevor du umziehst. Oder stirbst. Da muss jemand anders sich nicht um dein Gedöns kümmern. Viel Gedöns ging ins Lager. Und mit 4 Koffern oder 5 zogen wir zum Glück nur kurz ein paar Meter weiter, erstmal in die Wohnung meiner Eltern, die passend, Halleluja, Gott versorgt, im Urlaub waren. So landeten wir erst, die wussten Bescheid, dass wir in ihrer Wohnung waren. So gingen wir erst in ihre Wohnung und sehr passend, Halleluja, gingen andere Freunde danach in den Urlaub und wir gingen in ihre Wohnung. 2-3 Wochen danach waren Herbstferien auch sehr gut, wir gingen in deren Wohnung. So ging es weiter und es klingt lustig und es war ein kleines bisschen lustig und ein ganz großes bisschen furchtbar. Ich sag's euch, Es fühlte sich ein bisschen demütigend an, dass ich nicht wedeln konnte mit meinem Wunder. Gott versorgt doch. Zeig's doch diesem Mann. Immer wieder alles zusammenzupacken und die Muddis unter uns wissen, wir als Muddis, wir sind leider verantwortlich für das Gedöns. Wir müssen es wieder einpacken, gucken, dass nichts verloren geht. Wenn der Jahreswechsel kommt, müssen wir gucken oder dürfen wir gucken, dass wieder die neue Kollektion da ist von Anziehsachen. Jetzt brauchen wir wärmere Jacken, jetzt brauchen wir dieses. Es ist wild, wenn man kein Zuhause hat. Und tatsächlich kannten wir das schon ein kleines bisschen. Denn als wir nach unserer Bibelschulzeit in die Stadt zogen, unser ersten Halt, fanden wir auch keine Wohnung. Es war aber nur für ein paar Wochen, bis wir eine Ferienwohnung zogen. Aber ich weiß, dass es mich sehr viel Kraft gekostet hat damals und dass ich damals schon mit Gott gehadert habe. Mann, so eine große Stadt, es gibt doch bestimmt viele Wohnungen hier, wieso finden wir nichts? Und ich durfte sehen, dass in all den 12 Jahren seitdem, dass wir gewachsen waren. Dass unser Glaube gewachsen war. Dass unsere Fähigkeit, Stress auszuhalten, gewachsen war. Und trotzdem war es nicht leicht. Und alle Frauen unter uns wissen, einmal im Monat sind Emotionen besonders krass. Und das waren die Zeiten, wo ich fast wieder ein bisschen lebensmüde wurde. Wo ich keine Lust mehr hatte. Weil du einfach denkst, du wirst für immer aus dem Koffer leben. Nie wieder wirst du einen Schrank haben oder ein eigenes Bett. Gott, warum schenkst du nichts? Nachdem wir ausgezogen waren, war es tatsächlich so, vorher gab es Wohnungen zum Angucken, es gab gar nichts mehr. Gott, was machst du? Hast du mich vergessen? Ist irgendwas falsch gegangen? Habe ich was falsch gemacht? War das falscher Glaube? War ich gierig? Hätte ich einfach die anderen Wohnungen nehmen sollen, wo wir dachten, das ist nicht das Richtige, wo wir nicht den Frieden hatten? Bist du wirklich gut? Und das hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt. Vielleicht nicht, weil du auf der Straße standest und Halleluja, wir standen nie auf der Straße. Wir hatten wirklich immer auf den Tag etwas, wo wir sein konnten. Wir waren sogar einmal in Mettmann bei Familie Martens für 2 Wochen. Und es war das Highlight meiner Kinder. Es war ihnen viel zu kurz. Sie wären gerne länger geblieben. Am 14. Februar diesen Jahres sind wir in unsere Wohnung gezogen. Ihr seid erleichtert. Ich bin's auch. Und am 14. Februar morgens saßen wir an dem Frühstückstisch meiner Eltern zum 3. Mal. Es war so demütigend, wieder auf diesen Hof zu gehen. Alle Nachbarn sehen, wir haben immer noch nichts gefunden. Ich wollte nicht schon wieder bei meinen Eltern rein. Danke euch, dass ihr eure Wohnung für uns geräumt habt. Aber ich wollte nicht schon wieder rein. Aber an dem Morgen, wo wir wussten, dass wir einziehen, saßen wir am Frühstückstisch und irgendwie ging das Gespräch auf Jesus. Und ich glaube, über die Ewigkeit. Und meine Tochter ist 6 und hat Jesus schon lange in ihr Herz eingeladen und mein Sohn ist 3. Und dann sagte sie, der Janu hat Jesus noch gar nicht ins Herz eingeladen. Und so erklärte ich Janu, was das bedeutete und fragte ihn, ob er das machen möchte. Und er sagte, ja, das möchte ich machen. Und so sprach ich ihm ein kleines Gebet vor und er sprach es nach, bis er meinte, jetzt wäre es lang genug gewesen, dieses Gebet. Zeig gerne einmal das Bild von Jakob in der Wüste. Wir können nicht die ganze Geschichte jetzt von Jakob hier aufrollen, denn ich habe 1:30. Wir können aber auch einfach Teil 2 im zweiten Gottesdienst machen, dann bleibt ihr einfach. Jakob hatte ein paar Schwierigkeiten. Er musste auch sein Zuhause verlassen, allerdings aus anderen Gründen. Er hatte seinen älteren Bruder um sein Erzgeburtsrecht betrogen. Und er war auf der Flucht von seiner Mutter weggeschickt unter dem vorgehaltenen Grund, dass er eine andere Frau an einem anderen Ort lieber holen sollte, die auch den gleichen Glauben hatte. Und er lag in dieser Wüste. Und als er träumte, erschien ihm Gott. Und Gott sprach zu ihm und wiederholte die Verheißung, die er seinem Opa Abraham und seinem Vater Isaak gegeben hatte. Das finden wir in 1. Mose 28. Ihr könnt gern Jakob auf dem Bildschirm lassen, dass ihr ihn vor euch habt. Und Gott wiederholt die Zusage, die er gegeben hat und sagt ihm, dass er mit ihm sein wird. Dass er gibt ihm ein Versprechen, dass er geschützt sein wird, denn Jakob hatte Angst um sein Leben. Und Jakob legte dort, als er aufwachte, ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Dieses wunderbare Kopfkissen, was er sich als Stein genommen hatte, so kann man sich es ein bisschen vorstellen, oder? Ich habe es von KI erstellen lassen. Wie schläft man auf einem Stein? So könnte man auf einem Stein schlafen. Er stellte sich auf als Gedenkstein. Und wenn ihr das in der Bibel lest, wird immer gesprochen von der Gott Abrahams und Isaaks. Er nannte ihn nicht seinen eigenen Gott. Wenn ihr die Geschichte weiterlest, seht ihr noch die ganzen Krisen und das ganze Chaos, was er erleben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich zurückkehrt. An den Ort seiner Herkunft und seinem Bruder gegenübertritt. Doch davor trifft er Gott und er kämpft mit ihm. Es wird geschrieben, wie er mit ihm kämpft, wie die Hüfte ausgekugelt wird und wie Gott ihm dort einen neuen Namen gibt. Er nennt ihn Israel. Was mit Israel danach passiert, ist eine große Geschichte. Wenn ihr nicht wisst, ich empfehle dieses Buch. Und dort sagt er: Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem im Land Kanaan. Die lange Reise, die in Mesopotamien begonnen hatte, war nun zu Ende. Vor der Stadt schlug er seine Zelte auf und kaufte den Lagerplatz für 100 Silberstücke von der Familie Hamors, des Vaters von Sichem. Dort errichtete er einen Altar und nannte ihn: Gott ist Israels Gott. Gott ist mein Gott. Und ich glaube, das Potenzial von Krisen ist, dass Glaube zu unserem Glauben wird. Dass wir nicht mehr nur das glauben, was jemand gesagt hat. Dass Gott nicht nur ein Konstrukt ist, sondern dass es mein Gott wird. Dass mein Glaube sich bewährt. Dass ich an meine Grenzen gebracht werde, wo ich merke, ich kann es nicht alleine. Dass ich endlich bereit bin, wie es im Psalm 32 steht, nicht mehr wie ein Esel zu sein, der sich nicht lenken lassen will, sondern dass ich bereit bin, meine Unzulänglichkeit zu bekennen, meine Fehler zu bekennen, ich schaffe es nicht. Gott, ich brauche dich, ich will, dass du mich leitest. Und die Bibel ist voll von Bibelversen für Zeiten wie diese. Ich hätte euch gerne Hunderte mitgebracht, aber dann müssten wir ein Wochenendseminar machen. Ich kann euch sehr empfehlen, bei Google einzugeben, wenn ihr Themen habt: Bibelverse, Krankheit, Heilung, Bibelverse, Krisen. Wenn ihr merkt, ihr braucht etwas, an dem ihr euch festhalten könnt, dann holt es euch. In den Zeiten des Monats, wo es besonders schwer war, habe ich so oft zu meiner Bibel gegriffen. Ich habe so oft Lobpreis angemacht. Ich habe so oft mich an die Verheißungen Gottes erinnert. An die, die ich in der Bibel finde, aber auch an die, die er persönlich in mein Herz gesprochen hat. Lange bevor wir gekündigt worden sind, hat Gott mir gesagt, durch ein Kreuzworträtsel, Gott hat auch Humor, dass ich Vorfreude haben kann. Und das hatte ich mir an meinen Spiegelschrank geschrieben, im Badezimmer. Gestern mussten wir final unser Lager räumen, in dem alles Gedöns drin war. Und was war noch da drin? Der Spiegelschrank. Ich habe gestern Abend gedacht, ich hätte euch den eigentlich mitbringen sollen. Aber jetzt ist er leider auf der Müllhalde gelandet. Aber manche Dinge brauchen wir nicht für die Zukunft. Dieses Wort hat mich getragen durch diese Season, wo ich es brauchte. Und ich bin durchgekommen. Wir sind am 14. Februar eingezogen in ein neues Zuhause. Es war nicht die Creme de la Creme, alles, was ich erträumt hatte, mit dem ich jetzt angeben kann. Aber Gott hat versorgt mit einem Zuhause, was gut ist. Ich weiß nicht, wieso er es so gemacht hat. Aber ich weiß, dass in dieser Zeit viel in uns passiert ist. Ich weiß, dass sehr viele Menschen sehr viel mehr gebetet haben. Auch nicht schlecht, kein schlechter Nebeneffekt. Ich weiß, dass mein Sohn am letzten Tag dieser Reise Jesus in sein Herz eingeladen hat. Ich weiß, dass mein Mann auf einem Altar, einem bildlichen Altar, die Götze geopfert hat, dass er dachte, er muss in Bochum sein. Er muss angestellt sein bei Kirche im Pott. Er hat diese Götze hingelegt darauf. Und der Vater von Jakob war Isaak. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass Isaak auch auf einem Altar lag. Denn er war die absolute Erfüllung von Gottes Verheißung. Abraham wurden viele Söhne versprochen, wurde viele Nachfolgen versprochen. Und er bekam in hohem Alter, bekam er Isaak. Und Gott sagte und zeigt gerne das Bild, dass er ihn opfern soll. Krisen können Zeiten sein, wo wir die heiligen Kühe anschauen in unserem Leben, wo wir merken, wir haben nicht mehr Gott im Zentrum, sondern unseren Beruf, unser Geld, unsere Sicherheit, unseren Namen. Ist es nicht gut, dass mein Mann Pastor sein will? Doch, aber es ist nicht gut, wenn er nicht bereit ist, diesen Job abzugeben, wenn Gott ihn woanders hinrufen wollen würde. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du gerade in der Krise und hast Zweifel über den Glauben. Oder du hast kürzlich deinen Glauben aus Versehen verloren. Der ist über Bord gegangen. Es war zu viel los. Ich habe eigentlich keine Beziehung mehr mit Gott und irgendwie macht es auch keinen Sinn mehr. Ich gehe nur noch aus Gewohnheit hierher. Vielleicht spürst du aber auch, dass Gott dich rausruft aus Bequemlichkeit. Denn manchmal müssen die Steine fallen, um neu arrangiert zu werden. Und ich gebe dir die Möglichkeit, das Gott hinzuhalten und zu sagen, okay, wenn es etwas gibt, was ich opfern muss, oder Herr, wenn du mich auch durch gerade vielleicht sogar in eine Krise führen möchtest, weil du etwas Neues schaffen möchtest, dann sage ich ja. Weil ich sage euch, in der Bibel gibt es leider viele Stellen, die ich euch mitgebracht habe, aber keine Zeit habe, sie zu teilen, wo er sagt, hey, wer mir nachfolgt, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Sind wir bereit? Wollen wir Gott nur, wenn es fein ist und happy? Oder sind wir auch bereit in Krisen? Lass uns einmal die Augen schließen. Und wenn du weißt, okay, Gott, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe in der Krise. Oder wenn du sagst, ich gebe dir meine heiligen Kühe. Dann öffne einfach deine Hand und nimm diesen Moment, einfach Gott was zuzuflüstern, was du möchtest. Und vielleicht stehst du am Rand und denkst, ich habe Gott eigentlich nie in mein Herz eingeladen. Dann tu das in diesem Augenblick. Das braucht keine Formel, kein kompliziertes Gebet. Jesus, danke für Glauben in diesem Raum. Danke, dass du in die Herzen gesprochen hast von jedem Einzelnen. Und ich bete, dass einfach die Samen von den Gedanken, die heute mitgenommen wurden, dass daraus Glaube entsteht, der geläutert ist. Glaube, der stark ist. Glaube, der ein Zeugnis ist. Denn uns ist kein Leben in Stille versprochen. Den Frieden, den du gibst, der übersteigt unsere Vernunft. Und der übersteigt die Umstände. Und du findest Wege, wo wir keine sehen. Das hast du mir Jahr um Jahr bewiesen. Und Herr, wir wollen vor dich kommen mit unserem Leben. Mit dem, was chaotisch ist. Und sagen, Herr, schenk du deine Ordnung. Hilf mir auszuhalten, wo es noch chaotisch bleiben wird. Denn Veränderungsprozesse sind chaotisch. Und wir, selbst wenn wir noch nicht sehen, wie es ausgehen wird, wollen wir darauf vertrauen, dass es gut werden wird. Wir lassen das Steuer in deiner Hand. Wir wissen, dass wir trotzdem mitgestalten dürfen und wir sind dankbar dafür. Aber wir sagen auch, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich für heute und wir brauchen dich für morgen. Danke, dass du uns deine Verheißung gegeben hast, dass du immer mit uns sein wirst. Im dunkelsten Tal bis ans Ende der Welt.